NDR Info. Mikado am Morgen. Heute
Vögel im Winter.
Am Mikrofon
ist Jantje Fischold. Hallo. Seid ihr in den letzten Tagen mal im Wald gewesen? Das war ja ganz schön kalt. Endlich mal ein bisschen echter Winter, oder? Und es hat ja sogar geschneit. Bestimmt habt ihr da auch gleich an die Vögel gedacht, oder? Vielleicht im Garten ein Vogelfutterhäuschen aufgestellt oder Meisenknödel auf den Balkon gehängt? Wir kriegen hier im Studio gleich Besuch von echten Vogelprofis. Die können uns erzählen, wie es den Vögeln im Winter wirklich geht und was man vielleicht auch selbst tun kann, um ihnen zu helfen. Zwischendurch hören wir gemütlich eine Guten-Morgen-Geschichte und eine neue Folge von Mikado macht schlau gibt's auch. Aber bevor wir hier so richtig starten, gibt's erstmal was zum Lachen. Hier kommen eure Witze.
Zum Schießen, zum Wiehern, zum Mäusemelken.
Ein Mann kommt in die Zoohandlung. Was kostet der Papagei? 950 Euro, antwortet der Verkäufer. Wie wäre es mit der Hälfte? Tut mir leid. Aber halbe Papageien verkaufe ich nicht.
Wo wohnt die Katze?
Im Mietshaus.
Kommt eine Frau in ein Tierbedarfsgeschäft. Ich hätte gerne einen Wassernapf für meinen Hund. Mit Namensaufdruck? Fragt die Verkäuferin. Nein, danke, erwidert die Frau. Mein Mann trinkt kein Wasser und mein Hund kann nicht lesen.
Ihr hört Mikado am Morgen auf NDR Info. Unser Thema heute: Vögel im Winter. Ich habe dazu drei echte Vogelprofis eingeladen. Einer ist aber leider heute Nacht krank geworden. Morris vom NAJU. Das ist die Jugendgruppe vom NABU, vom Naturschutzbund. Gute Besserung für dich, Morris. Schade, dass du heute nicht hier sein kannst. Aber zwei Gäste habe ich trotzdem noch. Stellt euch doch kurz mal vor.
Ich bin Konrad, komme aus Hamburg. Ich bin 9 Jahre alt. Und beobachte gerne Vögel und bestimme sie auch gerne.
Mein Name ist Marco Sommerfeld. Ich bin Referent für Vogelschutz beim NABU in Hamburg und arbeite dort bereits seit 10 Jahren und beobachte Vögel seit rund 30 Jahren.
Was ist denn dein Lieblingsvogel?
Mein Lieblingsvogel, da hänge ich ein bisschen zwischen Seeadler und Blaumeise.
Das ist ja sehr unterschiedlich, oder?
Ja. Seeadler, groß, auch schöner Vogel. Und die Blaumeise, klein und süß.
Genau. Wie ist das bei dir, Marco? Welche Vögel magst du am liebsten?
Also mich faszinieren insbesondere Mauersegler. Die sind zwar jetzt im Winter nicht bei uns, aber wir können sie auf jeden Fall in den Sommermonaten gut beobachten. Und bei denen fasziniert mich einfach, dass fast alles in der Luft stattfindet, außer das Brüten und die Jungenaufzucht. Denn sie schlafen in der Luft, die Paarung findet in der Luft statt und das finde ich also sehr beeindruckend.
Und gehst du auch manchmal Vögel beobachten?
Ja, immer wenn ich, sagen wir, irgendwo See in der Nähe, Vögel in der Nähe, ich in der Nähe, dann sofort dahin.
Okay, das klingt gut. Und kannst du auch viele Vögel auseinanderhalten?
Also, ja, glaub schon.
Das klingt doch super. Ich bin jetzt mal ein bisschen gemein und teste gleich dein Vogelwissen in unserer Mikado-Challenge. Eigentlich hättest du das mit Morris zusammenspielen sollen, aber der ist ja jetzt krank. Deswegen rätst du gleich einfach alleine. Wir haben die Spielregeln ein bisschen geändert deswegen. Also, wir wollen mal sehen, ob du Vögel erkennen kannst, wenn du sie nur hörst.
Okay.
Die Mikado Challenge. Yeah. Ist sie zu schwer, bist du zu schwach?
Wir haben ein paar Vogelstimmen rausgesucht. Die spielen wir dir gleich vor und du rufst dann einfach rein, wenn du weißt, welcher Vogel das ist. Wenn du den nicht erkennst, ist nicht so schlimm, dann spielen wir dir einfach den nächsten vor. Soweit ungefähr verstanden?
Ja.
Wenn du drei Vögel richtig erkannt hast, dann hast du die Challenge geschafft. Ja?
Mhm.
Okay, mal sehen.
Kuckuck.
Was sagt unser Experte?
Das ist richtig.
Das ist eine Eule.
Marco, was sagst du?
Ich tippe mal auf Bartkauz. Nee, Quatsch, Waldkauz.
Das ist auch richtig.
Wahnsinn, du weißt es ja sogar ganz genau.
Uhu.
Ich bin begeistert.
Die Mikado Challenge. Geschafft.
Also wir waren alle so begeistert, gerade von Konrads Fähigkeiten, hier Vogelstimmen zu erkennen, dass wir die Challenge jetzt noch ein bisschen ausweiten und machen einfach noch ein paar Vögel. Ist das für dich okay, Konrad?
Na gut.
Ich habe keine Ahnung. Du, Konrad?
Oh, das war eine Kohlmeise.
Marco?
Das ist richtig.
Er weiß sogar, was für eine Meise. Wahnsinn.
Rabenkrähe.
Marco, was meinst du?
Oder, ja, Rabenkrähe.
Konrad ist schon auf jeden Fall auf der richtigen Spur. Meines Erachtens ist es ein Eichelhäher.
Und klingen die so ähnlich?
Ja, es kann manchmal so ein bisschen ähnlich klingen. Also das ist schon eine schwere Art der Eichelhäher, ein ziemliches Repertoire an Rufen und Gesängen.
Dann war das aber eine Rabenkrähe.
Genau, das war eine Rabenkrähe.
Aha, jetzt haben wir auch den Unterschied. Sehr gut. Everybody got the reason. Everybody got the way. We're just catching and releasing. What builds up throughout the day. And it gets into your body, flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember our love. Da da dum da dum dum dum. Da dum dum dum. Da dum dum. Da da dum da dum dum dum. Da dum dum dum. Da dum. Ihr hört Mikado am Morgen auf NDR Info. Bei mir sind Vogelfan Konrad und Marco vom Naturschutzbund. Unser Thema heute, Vögel im Winter. Was meinst du denn, Konrad? Können Vögel eigentlich frieren, wenn es so kalt ist draußen?
Also ja, würde ich jetzt denken. Man sieht ja, im Sommer sind die ein bisschen schlanker, da plustern sie sich nicht auf. Also wenn es kalt ist, plustern sie sich halt auf. Das können wir jetzt leider nicht.
Konrad hat das schon richtig beschrieben. Sie plustern sich auf und dadurch entsteht so ein Luftpolster, was sie dann natürlich vor Kälte schützt. Wir denken halt im Winter häufig immer so, oh, die frieren ja so stark, aber natürlich tut den Kälte erstmal nichts an.
Und deswegen brauchen die auch nicht alle in den Süden zu fliegen, oder?
Genau, deswegen überwintern natürlich auch viele Vögel hier, denn bei uns ist es ja auch noch nicht so kalt und weiter nördlich von uns leben ja auch Vögel ganzjährig und da ist es ja manchmal minus 20, minus 30 Grad und deswegen ist Kälte jetzt per se erstmal jetzt nicht schlimm für Vögel.
Ab wie viel Grad wird das hier für die schwierig?
Also schwierig wird dann irgendwann die Nahrungsaufnahme, denn wenn wir hier länger Zeit eine geschlossene Schneedecke haben und die Temperaturen sehr frostig sind, dann wird es für die Vögel manchmal auch schwer, dann an Nahrung zu kommen. Gerade wenn man jetzt an die häufigen Vögel im Garten denkt, an die Amseln, die ja eigentlich da am Boden Nahrung suchen oder Früchte aus den Bäumen fressen. Wenn dann irgendwann diese Reservoirs weg sind, dann wird es für die dann auch eng. Und dann kommen die natürlich gerne an die Futterhäuser oder Futterstellen, um dann Nahrung zu finden.
Welche Vögel bleiben denn alle hier, Konrad? Kannst du da ein paar aufzählen?
Es bleiben sehr viele Meisen da, Kohlmeise, Blaumeise, aber auch Greifvögel bleiben da. Sagen wir wie der Mäusebussard, Sperber.
Hier in der Stadt sieht man insbesondere im Winter häufig Rotkehlchen, aber auch Buchfinken, aber auch so Vögel wie Kleiber, Elster oder der Buntspecht. Das sind so mit die häufigsten Vogelarten, die man hier im Winter innerhalb der Stadt beobachten kann.
Wenn ihr zu Hause auch ein bisschen mehr über Vögel lernen wollt, dann könnt ihr nächste Woche mitmachen in der Schulstunde der Wintervögel. Kannst du da noch was zu sagen, Marco?
Da ist ein Aktionsprogramm, wo sich Jugendliche oder wo Lehrer sozusagen mit ihren Schülern gewisse Aktionen an bestimmten Tagen machen können, um halt dieses Thema Vogel vor der eigenen Haustür den Kindern näher zu bringen.
Und das organisiert der NAJU, nennt sich das, ne?
Oder genau, NAJU ist eine Abkürzung für Naturschutzjugend. Das ist die Naturschutzjugend innerhalb des NABUs, wo sich also diese Kindergruppen mehrmals im Jahr treffen und dann gewisse Aktionen machen. Also beispielsweise Vogelbeobachtung, aber auch Fledermausführung. Und so wird den Kindern die Natur vor der eigenen Haustür nahegebracht.
Das gibt es ja, glaube ich, nicht nur hier in Hamburg, sondern eigentlich überall in
das Deutschland. Das gibt es deutschlandweit,
ne?
Genau. Und ist sehr beliebt.
Und wenn ihr zu Hause Lust habt, das auch ein bisschen zu machen, dann könnt ihr euch einfach mal reinklicken auf die Homepage vom NABU. Ihr findet den Link dazu nachher auf unserer Internetseite. Und dieses Wochenende, habe ich gesehen, gibt es eine ganz besondere Aktion bei euch beim NABU.
Wir haben am Wochenende jetzt deutschlandweit die 6. Stunde der Wintervögel. Das ist eine Erhebung von Daten durch Laien. Und wir rufen die Bürger Deutschlands auf, sich an dieser Stunde der Wintervögel zu beteiligen. Und an einem Wochenende, das von Freitag bis Sonntag geht, sollen die Menschen ihre Vögel im eigenen Garten, aber auch im Park vor der Tür erfassen und dem NABU mitteilen.
Also hätten unsere Hörer auch noch ein bisschen Zeit, sich selbst daran zu beteiligen, oder?
Auf jeden Fall.
Sonntagnachmittag kann man gut noch mitmachen, oder?
Kann man super mitmachen, eignet sich hervorragend und die Wetterprognosen sind gut.
Wäre das auch was für dich, Konrad? Hast du Lust, das zu machen?
Liebend gerne.
Was muss er denn da genau machen? Oder auch die Hörer zu Hause? Wie funktioniert denn das?
Also es heißt ja Stunde der Wintervögel und man sollte sich Zeit nehmen und etwa eine Stunde lang die Vögel im eigenen Garten beobachten und man zählt sozusagen die Höchstzahl, beispielsweise wenn ich die Amseln zähle, werte ich nachher die Höchstzahl, die ich in dem Garten gleichzeitig gesehen habe. Also wenn ich 5 Amseln gesehen habe gleichzeitig, dann würde ich diese Zahl werten. Und dann, so mache ich das mit allen Vogelarten und versuche natürlich möglichst viele zu erfassen. Das können in so einem normalen, gut strukturierten Garten auch schon mal so um die 10 bis 15 Vogelarten werden.
Geht das auch, wenn man keinen Garten hat?
Das geht auch, wenn man keinen Garten hat. Man kann natürlich, also ich selber habe nur eine Wohnung mit Balkon und ich werde von meinem Balkonhaus in den Hinterhof reingucken und dort die Vögel zählen.
Wo würdest du zählen, Konrad?
Also erstmal von unserem Balkon. Da haben wir schon mal 27 Seidenschwänze gesehen.
Das klingt ganz schön viel.
Ja, die sind normalerweise nicht da. Der Hinterhof, da sind jetzt nicht enorm viele Vögel, aber da nisteten Eichelherrpärchen und Elstern sind auch öfters mal da.
Das klingt doch schon mal sehr gut.
Nicht zu vergessen Amseln.
Und man kann, glaube ich, sogar was gewinnen, oder?
Genau, man kann natürlich gewinnen. Als höchsten Preis gibt es ein tolles Fernglas, was natürlich gerade für die jungen Vogelbeobachter ein attraktiver Preis ist, aber auch ein Trekkingrad und verschiedene Gutscheine und Fledermausquartiere, Nistkästen und natürlich Bücher zur Vogelfütterung im Winter.
Du hast wahrscheinlich schon ein Fernglas, oder Konrad?
Ja.
Wenn ihr zu Hause diese Wintervogelaktion nochmal genau nachlesen wollt, dann klickt einfach auf unsere Internetseite. Da findet ihr dann auch den richtigen Link zum NABU. Bestimmt machen auch ein paar Mikado-Hörer mit. Im Moment kann sich der Winter ja irgendwie nicht so richtig entscheiden. Soll es jetzt kalt sein oder lieber nicht? Brauchen denn die Vögel jetzt Hilfe bei der Futtersuche? Was meint ihr?
Also, ich kann jetzt natürlich nicht in einen Vogel hineinblicken, aber ich weiß nicht, ob Vögel so gut mit so einem schnellen Temperaturwechsel klarkommen. Also man sollte ihnen erstmal helfen, würde ich jetzt denken. Ich habe auch ein Vogelhaus auf dem Balkon, ja, ist gut betrieben.
Ja, kommen da viele Vögel hin?
Ja.
Und was hast du da drin in dem Vogelhaus?
Erdnüsse.
Die mag ich auch am liebsten. Was meinst du, Marco? Ist das gut, denen zu helfen?
Ja, also Erdnüsse sind natürlich sehr, sehr beliebt bei Vögeln. Und jetzt bei der Kälte, wenn es ein bisschen in den Minusbereich geht, kann man den Vögeln gerne mit ein bisschen Futter helfen. Natürlich finden sie immer auch noch draußen zusätzlich Nahrung, aber gerade dieses Naturerlebnis, was die Menschen dann quasi auf ja direkt vor ihrer Haustür machen können, das ist doch auch so schön und also man schafft sich quasi ein kleines Kino vor dem Fenster und mit so einem Futterhäuschen oder Futtersilo kann man Menschen eine große Freude machen auch.
Und es schadet auch nichts, ihnen Futter
hinzulegen?
Nein,
es schadet nicht. Man muss es natürlich richtig machen. Also man muss das richtige Futter anbieten und man muss die Futterstelle auch gut platzieren. Also das sollte natürlich katzensicher sein. Und dann kann das doch eine ganz gute Sache sein, sowohl für Mensch als auch für Tier.
Das ist dann sozusagen der Trick, damit sie nicht gleich wieder wegfliegen. Sonst kann man sie ja nicht so gut beobachten, ne?
Man kann mit der Auswahl des Futters natürlich auch ein bisschen gucken, dass man, wenn man natürlich geschälte Sonnenblumenkerne nimmt, die nehmen sie natürlich schnell weg und fliegen damit in die Bäume. Aber wenn man ungeschälte beispielsweise ausbringt oder im Futtersilo nutzt, dann haben die Vögel natürlich mit dem Knacken der Körner ein bisschen was zu tun und bleiben dann natürlich länger in der Nähe der Futterstelle.
Also man macht sie ein bisschen schwerer, damit man länger gucken kann.
Unter anderem auch.
Also wir haben hier auch was vorbereitet. Wir wollen nämlich jetzt auch Vogelfutter selber machen. Konrad, kannst du vielleicht mal erzählen, was du da alles vor dir auf dem Tisch hast?
Also da ist so ein Glas. Mit sind das Sonnenblumenkerne?
Genau, Sonnenblumenkerne.
Ja. Und dann ist da noch so ein Glas mit solchen etwas kleineren Kernen oder Samen.
Weißt du, was das ist, Marco? Was ist da alles mit drin?
Das ist so ein Mischfutter. Da sind ein paar Erdnusskerne, dann hauptsächlich Sonnenblumenkerne drin, aber auch ein bisschen Weizen und Hirse beigemischt.
Ist das gut, wenn die auch was Abwechslungsreiches zu essen haben oder ist das, ja, sieht es also nur
damit,
schöner aus?
Nee, damit kann man natürlich ziemlich breites Spektrum an Vögeln, also das ein interessantes Futter bieten. Man sollte darauf achten, dass man nicht Vogelfutter nimmt, was einen sehr hohen Weizenanteil hat, denn das lockt nämlich zusätzlich auch unsere beliebten Stadttauben an, die natürlich das auch ganz gut finden. Aber mit Sonnenblumenkernen in der Hauptsache ist man schon ganz gut beraten. Das fressen die meisten Vögel.
Siehst du noch irgendwas auf deinem Tisch, Konrad?
Das ist noch ein Behälter. Das sind sogar Haferflocken.
Genau.
Und noch zwei Blumentöpfe.
Und dann ist da noch ein Stock, ne?
Ja,
so ein
Stock.
Genau, so ein Ast. Kannst du dir vorstellen, wie man das jetzt zusammenbasteln soll?
Also ich habe mal irgendwie gehört, dass man an einen geraden Stab in so einen Blumentopf kopfüber macht und dann Futter rein in diesen Blumentopf, aber es ist irgendwie Fettfutter oder so mit Schweinefett.
Kannst du erklären, wozu man das braucht? Das klingt ja ein bisschen eklig eigentlich.
Ja, ist natürlich sehr energiereich und ist natürlich ideal, um das jetzt gleich, diese Futterglocke zu basteln, denn in diesem Fett versenken wir jetzt gleich die anderen Körner, die wir gerade aufgezählt haben und die hier vor uns stehen. Und das zusammen kann man dann gut formen und zu so einer Futterglocke einfach gut verarbeiten.
Genau, wir wollen ja nachher den Blumentopf sozusagen falsch rum aufhängen. Und wenn dann nur Körner drin wären, dann würden die ja alle wieder rausfallen. Das wäre ja ein bisschen blöd. Deswegen kleben wir das mit dem Schweineschmalz da fest. Ihr habt vor euch da so einen Blumentopf stehen, beide auf dem Tisch. Nehmt den mal erstmal, bevor ihr dieses etwas stinkende Schweineschmalz dazu nehmt. Genau, da ist ja unten ein kleines Loch drin im Boden. Und jetzt nehmt ihr mal den Stock, der da mit auf dem Tisch liegt. Genau. Und dann braucht jeder noch ein Stück Band. Da muss man natürlich ein bisschen festeres Band nehmen, sonst reißt das alles wieder ab. Und jetzt müsst ihr da einen ordentlichen Knoten dran machen an diesen Stock. Der muss so dick sein, der Knoten, dass der nachher durch dieses kleine Loch vom Blumentopf da nicht mehr durchpasst. Wieso muss denn da ein Stock unten rausgucken aus dem Topf? Was glaubst du?
Damit die Vögel sich da ransetzen können.
Genau, wir wollen die auch sehen, sonst sitzen sie da in dem Topf drin und dann sehen wir sie gar nicht. Und sie können sich wahrscheinlich auch nicht so gut festhalten an so einem Topf, oder, Marco?
Eine Meise könnte sich da eventuell dran festhalten, aber ist es so, glaube ich, schon mit dem Stock einfacher. Also dann können die Vögel das Futter leichter erreichen und können von unten ranklettern und dann diese Futterglocke dann verspeisen oder den Inhalt der Futterglocke.
Den Topf lieber nicht. So, ich glaube, mein Knoten ist schon dick genug. Wie sieht es bei euch aus?
Ich glaube, er ist bald dick.
genug. Ja, das sieht gut aus, Konrad. Wir versuchen das jetzt mal. Also jetzt müssen wir dieses Band durch das Loch stecken. Dann kann ruhig auch ein Stück von dem Stock oben aus dem Loch wieder rauskommen. Bis eben dieser Knoten dann vor dem Loch sitzt. Und dann müsste das eigentlich halten. Guck mal, bei mir sieht es schon ganz gut aus. Da kann man sich schon vorstellen, unten gucken so Zweige raus. Da könnte gut ein Vogel drauf sitzen dann. So, und jetzt habt ihr dann noch einen Blumentopf und da stellt ihr das Ganze mal rein, weil auf den Boden stellen kann man es jetzt nicht mehr, sonst würde ja das umkippen mit dem Stock, der da rausguckt. Ne? Ich hoffe, das geht so. Probiert das mal. Bei mir geht's. Mhm. Euch auch?
Ja, geht. Super.
Sehr gut.
Jo, alles in Ordnung.
So, und jetzt kommt der eklige Teil. Das geschmolzene Schweineschmalz. Das haben wir einfach in die Mikrowelle gepackt und jetzt ist das ganz weich. Sieht so ein bisschen aus wie flüssiger Kleber, oder Konrad? Oh, du hältst dir die Nase zu.
Ja, es riecht gerade nicht vorzüglich.
Es riecht ein bisschen eklig, ne? Finde ich auch. Naja, aber ich glaube, wenn das denn mal nicht mehr so weich ist, dann stinkt das auch nicht mehr so. Wollen wir es mal hoffen. Also, ich mache jetzt dieses geschmolzene Schmalz da in diese Schale rein. Und dann kommen die Körner dazu. Was meinst du denn, Marco, welche Mischung sollten wir machen? Also, wovon wie viel so ungefähr? Ich also habe jetzt ein Paket Schweineschmalz da drin.
Das Glas, was hier mit den Sonnenblumenkörnern und mit den Erdnüssen, dass wir das mehr oder weniger fast komplett reinmachen.
Ja.
Weil ich glaube, das passt auf jeden Fall in den Teig gut rein.
Mhm.
Und das sind auch die Körner, die sie sich dann auch gerne rausholen. Und dann würden wir noch dann ein bisschen Sonnenblumenkerne, die geschälten, reinstecken. Und als letzte Zugabe ein wenig die Haferflocken.
Wofür sind die gut, die Haferflocken?
Ja, die sind insbesondere, die werden wahrscheinlich so ein bisschen in diesem Fett verschmelzen, aber wenn die dann auch runterfallen, die sind dann auch interessant für beispielsweise Weichfutterfresser wie jetzt Heckenbraunelle oder Rotkehlchen.
Also alle Körner jetzt erstmal hier rein von den Mischkörnern. Mal noch einen halben Becher Sonnenblumenkerne.
Das sieht schon sehr gut aus.
Ist schon sehr fest. Mal ein bisschen umrühren.
Also ich persönlich finde ja mal spannend, wie die Vögel diese Glocken dann finden. Ne? Also die scheinen irgendwie...
Wahrscheinlich spricht es sich rum.
Also wenn die Vögel sich gegenseitig beobachten, werden schon natürlich aufmerksam, wenn da besonders viel Verkehr an einer Stelle ist und fragen sich natürlich dann auch irgendwann, warum sind da so viele Vögel. Und man kann nämlich gerade, wenn man mit Vogelfütterung anfängt, also relativ früh anfängt, dann hat man meistens auch immer eine gut besuchte Futterstelle.
Konrad, du hast ja auch Vogelfutter auf deinem Balkon, ne?
Ja.
Du meintest eben, da ist auch ziemlich viel los. Beobachtest du das auch, dass da immer mehr ist, wenn du was hinlegst?
Also hinlegen, naja, nicht richtig. Wir haben da so einen großen Behälter Erdnüsse. Und da können auch nur solche Meisen, halt keine Tauben und keine Amseln und keine Raben ran.
Ach so, ist das ein extra Behälter, wo das denn drin ist? Oder also, eine Schale mit Erdnüssen?
Die Tauben würden da, glaube ich, mit ihrem Schnabel reinkommen, aber aufkriegen würden die den nicht, dass die das irgendwie zerbröckeln können.
Ah, du meinst, die kriegen die Erdnüsse nicht auf?
Ja.
Okay,
stimmt das? Futtersilo. Das ist, glaube ich, so ein Drahtfuttersilo, ne?
Ja, also so Hausdach und da drunter so ein Gitterdings.
Ja, genau. Hm?
Und hast du das jedes Jahr bei dir auf dem Balkon, Konrad?
Also dieses Futterhaus war jetzt gerade neu zu Weihnachten.
Letztes Hast du zu Jahr, Weihnachten bekommen, Vogelfutter?
Das Vogelfutter habe ich auch zu Weihnachten gekriegt.
Toll.
Letztes Jahr hatten wir noch so ein Vogelhaus stehen, so ein Gartenfutterhaus. Da hat man Futter reingetan. Da konnten die Vögel wirklich rein.
Dann jetzt einfach mal rein in diesen Blumentopf, schön um den Stock herum verteilen. Dann hält auch der Stock noch besser. Ist ja ein bisschen wie Vogelfutterkleber oder sowas, ne? Gibt es denn da irgendwelche bestimmten geeigneten Plätze, wo man das am besten aufhängt?
Also meine Faustregel ist immer so, mindestens so 1,5 bis 2 Meter Höhe, möglichst so aufhängen, dass keine Katzen ranspringen können.
Also ich bin fertig hier. Ich habe das alles drin. Hier auch?
Vielleicht noch ein paar Löffel.
Okay.
Verteile ich das hier so rund um den Stock. Naja, ich bin mal gespannt, wie es aussieht, wenn es hart wird.
Ja, es dauert vielleicht noch einen kleinen Moment, ne? Obwohl, es ist jetzt schon ein bisschen fester als vorher, finde ich.
Stimmt auch.
Also das Fett zieht jetzt an und wird richtig hart. Also wir können gleich nach draußen gehen und es aufhängen.
Ja, wenn wir draußen sind, dann ist es bestimmt ganz schnell hart. Da ist es ja doch ein bisschen kälter als hier drin. Ne? Ja. Auch wenn es jetzt nicht mehr so kalt ist, aber immerhin. Gut, dann würde ich sagen, ich komme einfach mit euch raus und wir suchen da mal einen guten Platz, wo wir das dann aufhängen können. Okay? Konrad, bist du dabei?
Jo.
Super.
Siehst du die, wie sie da sitzt?
Ja, ich sehe sie.
Also man sieht ganz gut diese tropfenartigen Flecken unterm Bauch. Und Misteldrosseln, die sind in den letzten Wintern regelmäßig jetzt auch in Hamburg und sind wahrscheinlich aufgrund dieser Klimaerwärmung, jetzt verbringen sie den Winter gerne bei uns. Aber generell kann man auch sagen, dass es in Städten immer wärmer ist.
Ist da nicht noch eine?
Oder ist noch eine, ein Pärchen wahrscheinlich. Und die hörst du, die haben so einen ganz traurigen, melancholischen Gesang. Also das sind so die ersten Vögel, wenn jetzt das Wetter wieder ein bisschen wärmer wird, dann fangen die Misteldrosseln an zu singen. Ne? Schön!
Ne? Hört ihr sonst noch irgendwelche Vögel hier jetzt im Garten?
Eine Amsel? Habe ich gerade.
Das war eine Amsel.
Das war eine Amsel, genau. Die Misteldrossel gehört zu den Drosseln. Da hat sie gerade gerufen. Ne? Das ist der ganz typische Ruf. Das ist ein Ruf, kein Gesang. Also das ist, der Gesang ist ja dann ein bisschen melodischer und dauert länger an. Der Gesang ist ja dazu da, dass die Vögel ein Brutrevier abgrenzen. Und da sind sie gerade jetzt nur abgeflogen, weil sie uns gesehen haben und sich irgendwie vielleicht auch nicht so wohl fühlten auf ihrer Position. Und das war dann der Ruf, den sie hatten. Ne?
Ja, das sind zwei verschiedene Arten. Rufen
genau. Und Ruf und Gesang ist was anderes. Hm?
Nennt man irgendwie Gefahrruf oder so ähnlich?
Ja, also das ist normal der Ruf. Genau, es gibt noch einen Warnruf. Ne?
Ah, ja,
das ist sozusagen so, wenn jetzt beispielsweise, wenn ich auf dem Balkon stehe und die Nachbarn haben ihre Katze draußen. Wenn die durch den Garten läuft, dann höre ich überall die Warnrufe der Vögel, weil die natürlich dann ihre Brut verteidigen wollen. Ne?
Ist das eigentlich normal, dass sich Kinder so gut auskennen?
Also habe ich selten erlebt, dass ein neunjähriger Junge so viel schon weiß, also auch gerade die Vogelstimmen und so, das ist schon wirklich bemerkenswert. Und er sollte auf jeden Fall weiter dieses Interesse fördern, beziehungsweise die Eltern sollten das fördern, weil das ist wirklich toll. Also da wird, glaube ich, später ein richtig großer Ornithologe heranwachsen.
Da kann man dann bei der NAJU mitmachen oder was macht man?
Wir haben beispielsweise jetzt beim NABU haben wir jetzt einen Young Birders Club gegründet, Anfang letzten Jahres. Und da treffen wir uns regelmäßig, beispielsweise jetzt heute hängen wir ab 11 Uhr Nistkästen im Alstervorland auf und ich lade Konrad ganz herzlich ein, dazu zu kommen.
Hast du da Lust, Konrad?
Ja, auf jeden Fall.
Aber jetzt müssen wir noch unsere Futterglocke aufhängen. Also was meint ihr, wo wäre das denn hier geeignet?
Genau, also...
Da drüben, hier sind ja überall Vogelhäuser oder was ist das?
Guck mal, da an den Bäumen sind zwei Nistkästen, die haben wir da aufgehängt, aber ich habe da ehrlich gesagt noch nie einen Vogel rein- oder rausfliegen sehen. Vielleicht haben wir da irgendwas falsch gemacht. Hast du da eine Idee? Muss hier da
vielleicht
irgendwas anders gemacht werden?
Da unter ist ja noch einer da. Vielleicht könnten wir die ja mit Futter an diesen Baum da locken.
Ach, du meinst, wenn sie das Futter da haben, dann gehen sie vielleicht auch in unseren Nistkasten rein?
Wer weiß.
Wäre das eine Idee?
Ja, das ist eine gute Möglichkeit. Also so kann man natürlich auch einen Nistkasten interessanter machen, indem man in der Nähe Futter deponiert. Hm?
Gibt es sonst irgendwas, dass man die pflegen muss oder sowas, die Nistkästen?
Nistkästen sollte man alle paar Jahre mal säubern. Das heißt säubern, einfach nur öffnen und mit dem Besen das Nistmaterial rausfegen. Also sonst muss man nichts machen.
Ich habe auch irgendwo gelesen, bei toten Vögeln sofort wegräumen und desinfizieren.
Ja, also desinfizieren muss man das nicht, aber einfach nur ausfegen, das reicht.
Okay.
Weil natürliche Baumhöhlen werden ja auch nicht gereinigt, ne? Da bauen die Vögel einfach ein Nest drauf, dann meistens. Irgendwann ist die Höhle dann voll.
Genau. Also wir versuchen das jetzt mal. Das ist doch eine gute Idee da in der Nähe von den Nistkästen.
Da.
Genau. Konrad, was meinst du? Wollen wir diesen Ast hier nehmen?
Den da, ja.
Gefällt der dir?
Das sieht doch richtig gut aus, oder? Also wenn ich jetzt noch ein bisschen mehr Zeit gehabt hätte, dann hätte ich es gerne noch angemalt und vielleicht noch eine Perle auf den Faden. Du, Konrad?
Also so quietschbunt würde ich es jetzt nicht anmalen. Dann denken die Vögel noch letztendlich, Huch, was ist das denn? Und fliegen lieber schnell weg.
Stimmt das? Ist das besser, wenn man das möglichst schlicht hält? Oder ist das den Vögeln
also egal? Man, ja, man sieht jetzt häufig so bunte Nistkästen. Die werden teilweise auch angenommen. Aber ich glaube, diese normalen Farben passen sich doch ganz gut in der Natur an. Gerade im Baum gibt es ja verschiedene so Holzvarianten oder so ein Beton. Holzbeton. Und das ist, glaube ich, schon idealer, als wenn es so ein ganz buntes, mit Schreckfarben versehenes Vogelhäuschen ist.
Aber Sie würden es vielleicht besser finden dann, wenn
da, Sie würden es auf jeden Fall sehen. Und, aber ich habe schon tolle Fotos gemacht von Blaumeisen in so einem blauen, richtigen Haus. Also das war echt schon ein tolles Foto geworden. Und ja, die nehmen durchaus auch so was Buntes an. Ne?
Ja, wir versuchen auch ein Foto mit Vogel zu machen von unserer Futterglocke. Ja. Dann wünsche ich euch noch ganz viel Spaß heute bei eurer Aktion und danke euch, dass ihr heute hier wart. Es hat ganz, ganz viel Spaß gemacht mit dir als Vogelprofi, Konrad. Und mit dir natürlich auch, Marco. Vielen Dank.
Danke, war toll.
Tschüss.
Tschüss.
So, ich gehe jetzt schnell wieder rein ins Studio, weil so richtig warm ist es mir hier doch nicht. Es liegt zwar kein Schnee mehr, aber drin ist doch ein bisschen gemütlicher.
Ein Vogel geflogen, setz ich nieder auf meinen Fuß, hat ein Zettel im Schnabel von der Mutter einen Gruß. Hat ein Zettel im Schnabel von der Mutter einen Gruß. Lieber Vogel, fliege weiter, nimm mein Gruß mit und ein Kuss, denn ich kann dich nicht begleiten, weil ich hier bleiben muss.
Ihr hört Mikado am Morgen auf NDR Info. Die Vögel im NDR-Garten können sich jetzt freuen, die sind versorgt, die haben frische Futterglocken. Aber was ist eigentlich mit den anderen Tieren im Wald? Was machen die denn so im Winter? Ich habe mich in Mölln mit einem Förster getroffen und mit zwei Kindern von der Waldjugend. Und die haben mich ein bisschen durch den Wald geführt.
Der Möllner Wald ist groß. So groß, dass Förster Roland uns mit dem grünen Forstwirtschaftsauto über die holprigen Sandwege ein bisschen tiefer in den Wald hineinbringt. Man kann sich den Winter hier gut vorstellen. Die Tannen weiß, Schnee auf dem Boden und den kahlen Ästen, die vielen kleinen und großen Seen zugefroren und die schmalen Waldwege vereist und rutschig. Aber dies ist nicht so ein Winter. Jedenfalls nicht heute. Die Tannen sind grün, die Seen glitzern in der Sonne und auf dem Boden liegt eine dicke Schicht braunroten Laubs. Vereist ist hier gar nichts. Im Gegenteil, als wir aussteigen, ist der Waldboden weich und matschig.
Hier sieht man, dass hier Wildschweine waren, dass das hier aufgewühlt worden ist. Und das geht halt auch ein bisschen nach Wildschweinen.
Wenn das nun alles gefroren ist, dann können die den Boden ja nicht mehr aufwühlen. Wo finden die denn was zu essen?
Also bis 3-4 Zentimeter Bodenfrost brechen die noch, aber danach wird es für die auch schwierig, das stimmt.
Also haben sie ein bisschen Eisbrechernasen.
Genau, das haben die.
Wie macht ihr das, dass ihr euch hier nicht verlauft? Das sieht ja eigentlich alles ziemlich gleich aus. Ich wüsste jetzt schon nicht mehr, wo wir überhaupt hingehen sollen.
Das ist zum Beispiel Hochsitze. Daran kann man sich zum Beispiel auch orientieren. Oder an ganz großen Bäumen zum Beispiel.
Wie machst du das?
Ich bin hier ja aufgewachsen und darum weiß ich einfach, wo was ist. Und
also, teilen wir uns mal auf. Wie ein Fuchsbau aussieht, weißt du ja. Ihr geht mal ca. 100 Meter nach da. Und ich gehe mal nach da und wir suchen den hier mal.
Aber ich bleib lieber in eurer Nähe, sonst finde ich nämlich, glaube ich, nicht wieder raus hier.
Ich glaube, ich habe schon was. Hannes.
Hier ist ein Fuchsbau und anhand der Spuren hier sieht man auch, dass da Füchse wohl drin sind, weil die ziemlich frisch sind und in den Bau reingehen. Und dies ist ein kleiner Bau, den nutzt der Fuchs dann hauptsächlich, um seine Jungen dann zu gebären, was dann im Anfang des Frühjahrs der Fall ist. Aber er geht im Winter da auch ganz gerne mal rein, um schlechtes Wetter zu überbrücken.
Wenn es jetzt schneien würde, würde das nicht zuschneien, dann der Eingang von dem Fuchsbau?
Nee, das hat er hier auch an dem Hang, denke ich, ganz geschickt gemacht. Der Wind kommt auch hauptsächlich von da, dass er diesen Bereich immer wieder frei hat. Und wer solche großen Löcher in harten Boden graben kann, der kann auch ein bisschen Schnee wegschaufeln.
Guckt mal hier. Seht ihr diese Buche hier? Mhm. Sieht die gesund aus?
Nein, da wurden die Knospen abgefressen vom Reh.
Vom Reh, genau. Wenn ganz viel Schnee liegt, laufen die Rehe auf dem Schnee quasi rum und kommen so auch an größere Bäume ran. So ist das nämlich auch für die Kaninchen. Wenn richtig Schnee liegt, dann fressen die in 2-3 Meter Höhe die Haselsträucher eben ab. Und im Sommer wundert man sich, wie die Kaninchen da wohl angekommen sind.
2 dünne Würmer kriechen durch das Gras. Da sagt der eine, ich erzähl dir was. Warum kriechen wir denn nur im Matsch herum? Ich rutsche immer aus und das ist ganz schön dumm. Wenn ich bloß größer wär, oh, wenn ich doch ein Glühwürmchen mit Flügeln wär. Matsch, Patsch, Matsch, Patsch, Matsch, Patsch, Matsch, Patsch, Matsch, Patsch, Matsch, Patsch, Matsch.
Mikado am Morgen hier auf NDR Info. Also unsere Futterglocken, die wir gerade gebastelt haben, möchte ich ehrlich gesagt nicht so gerne probieren. Ich glaube, die schmecken mir nicht. Aber was ist das eigentlich, Geschmack? Warum sagen die einen, oh, lecker, wenn die anderen die gleiche Sache super ekelig finden? Beke Schulmann hat das für uns herausgefunden.
Mikado macht schlau.
Hä? Wieso das denn?
Hä?
Warum?
Heute, was ist Geschmack?
Wir können süß, sauer, salzig und bitter schmecken.
Man schmeckt süß, sauer, salzig und bitter und scharf schmeckt man nicht. Das ist nur so eine Art Brennen auf der Zunge.
Neben süß, sauer, salzig und bitter gibt es noch eine fünfte Geschmacksrichtung. Umami. So nennt man den Geschmack von Fleisch. Früher war der Geschmack besonders wichtig. Durch ihn wussten die Menschen, was zum Beispiel giftig war. Denn vieles, was für den Körper giftig ist, schmeckt meist bitter oder sauer und nur selten süß. Die Menschen ließen daher von saurem und bitterem lieber die Finger. Süß und salzig, also ein angenehmer Geschmack, bedeutete, dass etwas beispielsweise viele Kohlenhydrate oder andere wichtige Elemente enthielt.
Die Zunge, die schmeckt, die hat also die Geschmackszellen. Also wenn wir dann zum Beispiel einen Kuchen essen, dann schmecken wir alles mit der Zunge.
Also die Zunge ist in mehrere Teile eingeteilt, wo man was schmeckt. Mal also an den Seiten ist ein Bereich, wo man was schmeckt, dann in der Mitte, vorne und hinten. Da schmeckt man die Geschmäcker immer verschieden.
Auf der Zunge haben wir sogenannte Papillen. Und die sieht man sogar. Es ist die raue Oberfläche auf der Zunge. In diesen Papillen sitzen die Geschmackssinneszellen, sagt Biologielehrerin Heike Bresser.
Man hat auf der Zunge Geschmackssinneszellen und wenn bestimmte Aromen aus Speisen auf die bestimmten Regionen der Geschmacksregionen oder Sinneszellen treffen, dann werden die angeregt und senden bestimmte Geschmacksempfindungen Richtung Gehirn.
Dann entscheidet das Gehirn, ob wir diesen Geschmack mögen oder nicht. Damit die Sinneszellen auf der Zunge überhaupt etwas schmecken können, muss das Essen vorher im Speichel gelöst werden. Und auch die Nase spielt dabei eine Rolle.
Ich habe mir mal die Nase zugehalten und dann versucht, was zu essen. Da habe ich irgendwie nur die Hälfte geschmeckt.
Man nimmt auch an, dass der Geschmack mit dem Geruch eng zusammenhängt, weil manche Menschen, die nicht gut riechen, auch nicht so gut schmecken können.
Im Laufe unseres Lebens ändert sich unser Geschmack. Wenn wir jung sind, finden wir bittere Lebensmittel meist eklig. Und als Erwachsene schmecken uns dann plötzlich Dinge wie Kaffee oder Spargel. Und jeder von uns hat natürlich auch seinen ganz eigenen Geschmack.
Ich esse am liebsten irgendwie salzig.
Ich esse am liebsten so süßlich und ein bisschen scharf halt.
Mm. Schokoladengeschmack.
Mm. Ah.
Ach so.
Ach so ist das. Mikado macht schlau.
Oma, gib mir Schokolade. Yeah, lecker Schokolade. Oma, hol mir Naschi aus dem Schrank. Sie hat da so eine Schublade. Schublade voller Schokolade. Voll so wie im Schlaraffenland. Oma, gib mir Schokolade. Yeah, lecker Schokolade. Oma, hol mir Naschi aus dem Schrank. Sie hat da so eine Schublade. Schublade voller Schokolade. Voll so wie im Schlaraffenland. Schokolade, Latte, Schokolade, Latte,
Also mir schmeckt am besten Himbeereis mit Sahne. Das war Mikado am Morgen für heute. Ich bin Jantje Fischold und wünsche euch heute noch viel Spaß beim Vögelzählen. Tschüss!
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.